Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, weg von dem Verhinderer hin zu dem der Gestalt, der eben enabled, was wir eigentlich alle erreichen wollen. Also Governance wird am Ende zu einem Enabler des Ganzen.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit. Ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyndong Podcasts. Mein Name ist Marius Hillmann, Senior Partner bei Lyndong. Und vor wenigen Wochen wurden die Lyndong-Listen der führenden IT-Dienstleister in Deutschland veröffentlicht. Die Lyndong-Listen, für viele der Gradmesser, einige sagen auch Bundesliga-Tabelle, für die Entwicklung des IT-Dienstleistungsmarktes in Deutschland. Und dieser Markt, darüber werden wir heute auch vielleicht auch sprechen, ist gerade einer lange Zeit in der Form nicht dagewesenen Konjunkturkrise unterbrochen und nebenbei auch durch künstliche Intelligenz ziemlich stark im Umbruch. Wenn wir auf das laufende Jahr 2026 blicken, stellen wir fest, dass die IT-Verantwortlichen in Deutschland sich weiter in einem anspruchsvollen Umfeld bewegen. Konjunkturelle Unsicherheiten, anhaltende geopolitische Krisenherde und ein hoher Kostendruck treffen auf eine schon sehr gut gefüllte CEO-Agenda, die aber mit den neuen Technologiethemen und einer neuen Erwartungshaltung aus dem Business an die IT in den letzten Monaten oder auch zwei Jahren deutlich größer geworden ist. Denn mit Agentic AI kommt eine neue Dynamik hinzu, die nicht nur Technologie betrifft, sondern auch Operating Models, Erwartungshaltungen, wie eben schon angesprochen, aber auch Arbeitsweisen und Skill-Profile. Und was auch sehr spannend in den nächsten Jahren zu beobachten sein wird, wie sich auch die traditionellen Make-or-Buy- und Sourcing-Strategien erneut mal wieder, es sind ja auch häufiger Wellen, verändern werden. In jedem Jahr, und das Ganze schon seit 1985, blickt Lyndong mit der zur Lyndong-Liste korrespondierenden Studie der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland auf den deutschen IT-Markt, und zwar aus zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive der führenden IT-Dienstleister in Deutschland. Wir decken so circa zwei Drittel des Marktvolumens ab auf der Dienstleisterseite und auch mit führenden oder mit CIOs aus Großunternehmen und Konzernen und auch großen mittelständischen Unternehmen. In der diesjährigen Studie haben wir 206 CIOs und IT-Verantwortliche befragt. Ein langjähriger fachlicher Partner dieser Lyndong-Marktstudie ist der IT Executive Club, ein etabliertes Netzwerk aus CIOs und CDOs, gestartet im Norden, im norddeutschen Raum, inzwischen auch in Süddeutschland aktiv. Und freue mich sehr, dass wir heute über die CAO-Perspektive sprechen, also zur Einordnung der Ergebnisse der Lyndong-Studie, die im Übrigen Ende Juli, Anfang August veröffentlicht wird. Wir werden heute darüber sprechen, was die Marktentwicklungen ganz konkret für IT-Strategien, für die Organisation und auch die Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern bedeutet. Und jetzt komme ich auch zum Ende. Freue mich sehr auf das Gespräch und auch auf die zwei Gäste. Einmal Dr. Thomas Schmidt-Melchers vom IT-Executive Club, Ex-CEO und auch langjähriger Begleiter und Sparringspartner unserer Studie, und John Burmester, CDO der Funkgruppe, dem größten eigenständigen Versicherungsmakler in Deutschland und auch in Europa. John?
Ach, der europäische Markt ist sehr divers. Wir fokussieren uns auf Deutschland, auf die Dachregion, haben aber ein sehr starkes internationales Partnernetzwerk. Insofern, wir können das schon überall, aber sind fokussiert auf Deutschland.
Dann nehmen wir uns nochmal die Potenziale, heben wir uns ja nochmal auf. Okay, sehr gut, alles klar. Schön, dass ihr da seid, ihr beide. Und damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch einordnen können, stellt euch das bitte einmal kurz vor. Sagen, Thomas, magst du beginnen und dann so.
Ja, gerne. Danke, Mario. Du hast ja schon zwei Stationen gesagt, also die letzte Zeit bin ich hauptsächlich als Beirat des IT Executive Club tätig. Markt, Technologie und Organisationsentwicklung und auch das Thema Leadership. Davor CIO, IT-Direktor über etwa 20 Jahre, insgesamt 40 Jahre mindestens IT. Und ich finde es immer noch spannend und ich finde es immer noch faszinierend, welche Entwicklungen mittels und IT möglich sind.
Sehr schön. Dankeschön.
John. Ja, John Burmester, mein Name. Du hast es schon erwähnt. Ich bin CDO, Chief Digital Officer der Funkgruppe und auch Mitglied der Geschäftsleitung der Funkgruppe. Wir sind Industrieversicherungsmakler im Kern, aber auch Risikomanager. Und wenn man es unbescheiden sagen würde, was wir eigentlich nicht so gerne machen, dann versichern wir den deutschen Mittelstand. Also so als zum Verständnis, wir machen eben insbesondere Firmenversicherung für diejenigen, die den Industrieversicherung nicht alles sagt. 40 Jahre habe ich noch nicht auf dem Buckel in der IT, lieber Thomas, aber wenn man so ganz genau nachrechnet, sind es auch bald 30 Jahre so mit Gründung eigenes Unternehmen, und dann war ich sehr, sehr lange verantwortlich für die IT einer mittelständischen Unternehmensgruppe, habe dann einen kleinen Abstecher in die Immobilieninvestmentbranche gemacht und bin jetzt wieder im inhabergeführten Mittelstand unterwegs, verantworte die Digitalisierung bei uns im Haus. Spannendes Thema, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Freue ich mich, heute hier zu sein. Vielen Dank.
Lasse, super. Dann lasst uns in Metaspace gehen. Thomas, der IT Executive Club begleitet ja unsere Lündon-Marktstudie ja schon wirklich seit vielen Jahren aus der Perspektive der CEOs und CDOs. Wenn du die aktuelle Stimmung in der CIO-Community einmal zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen oder was sagst du?
Ich fokussiere mich hier mal auf die Community im Wesentlichen im Club-Umfeld. Ich glaube aber, das ist einigermaßen repräsentativ. Und alles in allem nehme ich eine positive Stimmung wahr. Man könnte sagen, das ist ein bisschen paradox, weil es alles so schwierig ist. Die Herausforderungen sind ganz sicherlich gestiegen. Aber gleichzeitig nehme ich wahr, dass die Chancen der Transformation nicht nur wahr, sondern auch angenommen werden. Und viele Kollegen haben durchaus Aufbruchstimmung. Insoweit ein bisschen paradox vielleicht, aber nein, die Stimmung ist nicht schlecht, trotz aller Herausforderungen und Budgetprobleme, die es ja eigentlich immer gibt.
Das ist ja gut, und wir hatten es ja auch schon in der Einleitung. Es mangelt ja definitiv nicht an an Aufgaben und auch nicht an Attention auch für die CEO CDO Community, kommen wir auch noch einmal nachher drauf, gerade bei Don, wenn er aus der Praxis erzählt. Nochmal kurz ein Abstecher zum IT Executive Club, Thomas. Wie gesagt, Vereinigung von CEOs und CDOs. Ihr tauscht euch auch regelmäßig über ihre Herausforderungen aus, auf sicherlich auch über strategische Prioritäten. Ihr treibt auch für die CEO-Community auch wichtige Themen auch voran. Ein Beispiel ist mir auch in den letzten Jahren, was mir auch immer im Kopf geblieben ist, das Thema Bildungspolitik. Wenn wir mal auf 2026 und 27 einen Blick werfen, Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch als Club gerade ganz besonders?
Naja, es ist klar, es gibt Dauerbrenner, ne, wie Cybersecurity und Digitalisierung im Großen. Das treibt uns schon lange, das ist ja auch ein Prozess, der weitergeht. Aber mit KI ist was Neues gekommen. Das ist sicherlich ein Top-Thema. Das hat eine neue Qualität und es ist disruptiv. Und somit ist das ein ganz starker Fokus. Und deshalb hat der IT Executive Club ja auch einen Austauschkreis zu dem Thema, den John maßgeblich mitgestaltet. Insoweit haben wir hier echt den Experten auch mit am Tisch. Dazu kommt das Thema digitale Souveränität. Das hat jetzt doch an Bedeutung gewonnen, auch wenn da natürlich manchmal ein bisschen Hype dabei ist. Aber es ist ein Thema, was man nicht mehr wegschieben kann. Und alles zusammen bedeutet, es gibt eine Rollenverschiebung des CIOs. Wir reden nicht mehr nur über Business Alignment, was ja immer schon Herausforderung war, sondern jetzt brauchen wir den CIO, die IT als integrale Kraft im Unternehmen. Und das ist eine Neupositionierung, die angenommen werden muss. Und auch dazu gibt es im Club einen Austauschkreis unter dem Motto IT neu denken.
Dankeschön. Dann eine Frage, bevor wir zurück hier in die richtigen Themen reingehen. Die Lündon-Listen, ich habe schon gesagt, Gradmesser. Viele sagen auch Bundesliga-Tabelle, weil sie eben den Anspruch auf Vollständigkeit hat, wurden ja vor einigen Wochen veröffentlicht. Vielleicht Thomas, gerne auf John ergänzen. Wenn ihr auf die aktuelle Lündon-Liste schaut, da gab es ja schon auch einige, auch relativ viel Dynamik, ne? Also was mir aufgefallen ist, vielleicht fange ich mal so an, was wir tatsächlich seit vielen, vielen Jahren, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es mal so war, 2025 zum ersten Mal erlebt haben, dass die Top 25, also die führenden 25 IT-Dienstleister im deutschen Markt, deutlich schwächer gewachsen sind als der Gesamtmarkt. Also mittelständische, kleinere Spezialisten sind stärker gewachsen als die großen Dienstleister, die ja sehr tief auch über Preferred Supplier Strukturen auch bei großen Konzernen tätig sind. Die sind im Schnitt um 1,5% gewachsen. Das ist nicht wirklich viel und organisch. Das ist mir aufgefallen, wo man auch die nächsten Jahre einmal schauen muss, was es eigentlich auch für die Marktstruktur bedeutet. Aber mich würde mal deine Meinung interessieren, Thomas. Was hat dich überrascht oder nicht überrascht oder was ist dir aufgefallen?
Ja, ich finde es natürlich gar nicht so überraschend, dass der Markt insgesamt nicht so stark gestiegen ist, weil wir natürlich eine gewisse Investitionszurückhaltung haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Dass der Mittelstand stärker kommt, sehe ich durchaus auch positiv, weil das ein bisschen was mit, ich sag mal, der Souveränitätsfrage zu tun hat. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass die Umsätze, die ja alles in allem doch ungefähr gleich sind, dass die mit weniger Mitarbeitern erzielt worden sind. Und das bedeutet für mich, ja, es kann daran liegen, dass auch die Tagessätze sich trotzdem erhöht haben, aber es bedeutet für mich auch, dass die Automatisierung bei den Dienstleistern, vielleicht auch der KI-Einsatz schon maßgeblich wird.
Absolut. Auch das ist ein Novum und das habe ich auch in den Daten angeschaut. Auch das habe ich tatsächlich in meinen 20 Jahren noch nicht gesehen, dass tatsächlich die Netto-Mitarbeiterzahlveränderung ein Minuszeichen da davor hatte. Ne? Also wir sprechen hier in Deutschland von minus 1,1% quasi weniger Mitarbeiter. Du hast einen Aspekt auch ganz richtig gesagt. Das ist sicherlich auch das Thema Künstliche Intelligenz, wo auch die Dienstleister schon ihre Operating Models ein Stück weit auch umbauen und auch die Entwicklungen rund um KI vorziehen. Das ist definitiv ein Faktor, den wir auch in den nächsten Jahren beobachten werden. Also dieses Gesetz der linearen Geschäftsentwicklung. Ich stelle Berater ein und habe dann im Grunde dann in der gleichen Zahl auch den über die Tagessätze und über die Verrechnung entsprechend mehr gleichen Umsatzanstieg. Das gilt mit KI nicht mehr. Ein zweiter Punkt, der da noch zur Einordnung wichtig ist, in den Jahren 21, 22 tatsächlich haben auch viele Dienstleister irgendwie auch in diesem ganzen Post-Corona-Digitalisierungshype, würde ich mal sagen, auch wirklich stark eingestellt. Und man merkt jetzt nach zwei Jahren im dritten Jahr Konjunktur, Krise und auch doch eine nicht ganz so gute Investitionsstimmung, wird entsprechend auch angepasst, ja. Und noch Ergänzungen oder können wir so? Oder
ja, ich kann vielleicht sagen, dass ich gespannt bin, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil ich schon glaube, wir sehen hier irgendwie den Beginn einer Schwerpunktverschiebung. Also aus meiner Beschäftigung mit KI heraus und wir sehen das auch bei den großen Anbietern, verschieben sich natürlich Themen. Softwareentwicklung wird nicht mehr so personalintensiv. Beratung wird ganz anders inhaltlich gestaltet und ich glaube, dass das auch schon ein erster Vorbote ist von einer gewissen Strukturveränderung in dem Markt von IT-Beratung und IT-Dienstleistung, die wir jetzt schon erkennen und die, glaube ich, tatsächlich auch noch weitergeht. Da wird es spannend zu sehen sein, ob sich da neue große Schwergewichte etablieren, auch in dem Beratungsmarkt, oder ob das tatsächlich so ein bisschen mehr Boutique-Charakter bekommt, was es jetzt gerade zumindest in der KI-Betrachtung schon hat oder in der KI-Beratung schon hat. Das wird spannend, die nächsten Jahre zu beobachten. Wir schauen da zumindest sehr genau drauf bei den Partnern, die wir auch auswählen.
Ja, wir auch, und wir nennen auch immer die in den nächsten Studien auch immer die richtigen Fragen hoffentlich stellen. Gut. Dann lasst uns mal in die Fachlichkeit reingehen. John, CDO der Funkgruppe, du bist auch für das Thema digitale Transformation verantwortlich. Ihr bewegt euch ja im Versicherungskontext in einem stark regulierten Umfeld, ne? Bist aber auch mit deiner Rolle auch sehr nah am Business dran. Gibt uns aber gerne mal einen Einblick, was sind denn eure wichtigsten Themenschwerpunkte, ne? Und vielleicht nochmal, was hat sich eigentlich so in den letzten 12 bis 18 Monaten eigentlich auch bei den Erwartungen, ne, aus dem Business an die IT und Digitalfunktion wirklich verändert.
Ich würde mal sagen, Thomas hat das schon ganz gut ausgedrückt, indem er mehrfach von Herausforderungen eben auch gesprochen hat. Und ich würde aber noch ergänzen wollen, der typische CIO mag ja Herausforderungen und für CDOs gilt das auch. Also am Ende ist es ja schon so, dass wir eine Vielzahl von Anforderungen haben, die an uns gerichtet werden. Also das fängt von ganz klassischer IT und Security und Rechenzentrumsthemen, Cloud-Themen und so weiter an und geht dann bei uns natürlich auch ganz stark in solche Themen wie Regulatorik. Und ich glaube, dass es heute mehr denn je die Kombination dieser Themen ist, die entscheiden, wie gut die IT eben ihren Wertbeitrag auch ins Unternehmen hineinbringt. Also am Ende beschäftigen wir uns viel mit Compliance. Logisch, ist ein, du hast es gesagt, es ist ein regulierter Markt, es ist stark regulierter Markt. Und natürlich ist einem nicht immer alles ganz recht, was da so an Regulatorik und an Themen um die Ecke kommt, weil es auch viel zeitliche Intensität mit sich bringt. Aber ich glaube, dass es heute eigentlich genau darum geht, diese Compliance und auch solche Themen wie Architekturanforderungen richtig gut im Griff zu haben, weil du dann die Chance hast, wirklich auch besser als der Markt, als der Wettbewerb eben auch zu skalieren. Und das ist die Herausforderung. Also wie kriegen wir die Regulatorik so übersetzt, dass sie eben auch zum Business-Tempo passt, zu dem, was man eigentlich haben möchte. Wenn man das so ganz kurz fassen will, dann würde ich sagen, die Erwartungen haben sich total umgedreht. Früher haben wir ganz stark erklärt, was Digitalisierung bringen wird, wo wir reingehen müssen, angetrieben. Und heute mit dem, was an Möglichkeiten gerade durch die KI dazugekommen ist, müssen wir eher erklären, warum nicht alles sofort geht. Also das ist Herausforderung, aber es macht auch Spaß, weil es natürlich genau das ist, was Thomas gesagt hat, nah am Business eben auch gestalten zu können.
Und vermutlich auch, seid ihr sicherlich auch so einer Funktion, auch die Regulatorik auch zu erklären, ne? Also auch den Business auch zu erklären, warum vielleicht bestimmte Themen, bleiben wir mal beim Thema Cloud oder Künstliche Intelligenz, vielleicht dann doch nicht so ganz einfach gehen, ne? Vielleicht in anderen Punkten.
Ja, und da, glaube ich, scheiden sich dann auch die Geister. Da muss man dann wirklich auch schauen, kriege ich das wirklich umgesetzt, kriege ich die Architektur wirklich sauber aufgebaut, weil nur dann bin ich für die Zukunft richtig aufgestellt. OpenAI und ChatGPT ins Unternehmen zu holen und die Datenschutzthemen irgendwie zu klären und dann auszurollen, das kriegen wahrscheinlich noch viele IT-Leitende, viele IT-Verantwortliche hin. Aber die Architektur drunter zu bauen, die dann eine Skalierung für die Zukunft eben auch bietet, das ist das, was wir erklären müssen, was wir erläutern müssen. Das ist so eine Mischung aus Compliance, architektonischen Themen am Ende an der Zukunft zu bauen, sodass man sich nichts verstellt. Und das in einer Hochgeschwindigkeitsveränderung, die wir alle heute wahrnehmen.
Ja, genau. Und genau darum geht es ja auch, ne? Also nicht nur KI-Piloten zu entwickeln oder irgendwas mit KI zu machen, sondern ja tatsächlich auch KI auf sehr tief auch in die Arbeitsschritte, ne? Und auch in die Geschäftsprozesse zu implementieren, damit es dann auch tatsächlich skaliert. Und das geht eben auch nicht ohne Leitplanken. Das ist schon auch ganz wichtig, ne? Thomas, was wir auch im Research herausfinden, die CEOs stehen vor einem quasi vor einem Spannungsfeld aus mehreren Faktoren. Effizienz und Kostendruck, natürlich auch klar, du hast es vorhin noch angesprochen, in einer konjunkturell angespannten Zeit. John hast gerade auch genannt das Thema Cyber Resilience, Regulatorik, Security, Punkt Nummer 2 und natürlich Künstliche Intelligenz. Alles muss irgendwo gleichzeitig passieren, ne? Wir sehen aber auch, die ganz großen Budgetsprünge gibt es natürlich nicht. So, die Frage ist aber, und dennoch hat man ja auch bestimmte Langläufer, Anwendungsmodernisierung, Softwareentwicklung, der IT-Betrieb muss trotzdem auch stabil laufen. Wie soll das Ganze priorisiert werden?
Ja, das ist natürlich die übliche Herausforderung, nicht? Wie du richtig sagst, es gibt häufig viele Budgets, die sind einfach locked in aufgrund der Legacy, die ein Unternehmen hat. Mir ist aber wichtig zu sagen, natürlich hat der CIO nur sehr begrenzte Priorisierungsmöglichkeiten. Der Fight findet weiter vorne statt. Das ist eine Unternehmensentscheidung und natürlich muss der CIO hier ganz aktiv in die Diskussion einsteigen. Dazu braucht es aber natürlich Qualitäten und er muss deutlich machen,
dass die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen einen Beitrag zum Geschäftsnutzen leisten.
Ich glaube, die potenziellen Fehler, die man machen kann, ist einfach eine zu große Zurückhaltung beim Thema KI. Nach dem Motto, geht irgendwie schon vorbei, das wäre fatal. Auch die Unterschätzung der Bedeutung der digitalen Souveränität ist ein Thema. Und für den CIO selber ist der größte Fehler, wenn er an seinem tradierten Rollenbild fällt. Also der IT-Leiter, den gibt es nicht mehr und ich sehe eben, ja, den gibt es vielleicht noch, aber dann ist er der Leiter des Maschinenraums, ja?
Immer seltener, ja.
Und das ist eine wichtige Funktion, aber es ist nicht mehr die Funktion, die eigentlich das Unternehmen vorantreibt. Insoweit sehe ich, das haben wir auch gehabt, das Thema CDO, CIO, CDO, eigentlich in Richtung Verschmelzung oder zumindest den Hut aufhaben für beide Themen. Das ist ja bei John auch so. Das ist sicherlich das zukünftige Rollenbild und da muss der CIO aktiv werden, wenn er nicht in den Keller verbannt wird, um das mal sehr platt zu sagen.
Naja, da fällt mir natürlich auch gleich das Thema Daten ein. Also Daten sind ja die Engine auch für die, oder ja doch die Engine für die KI, ne? Und ich meine, und auch das ist nicht neu, ne? Ich hatte mich auch zu Anfang meiner Karriere war das ganze Thema Stammdaten relativ weit hoch gewesen, ne? Und dann kann natürlich die IT tolle Master Data Management Systeme einpflegen, wenn aber dann die Daten von den Fachbereichen oder Sachbearbeitern nicht oder Außendienstmitarbeitern nicht gepflegt werden, kannst du da so viel, ne, Technologie hinter haben, wie du willst, ne? Und auch das kostet natürlich Zeit, ne, aber auch Erklärungen und wahrscheinlich auch Budget, ne?
Ganz richtig. Natürlich sind Daten ein essentieller Bestandteil. Ohne vernünftige Daten kann KI-Modell auch nicht vernünftig lernen. Das ist so. Und das muss man klar machen. Und natürlich gibt's auch Compliance-Themen da drin, nicht? Datenschutz, Grundverordnung. John hat das aber schon mal gesagt. Compliance ist sozusagen nicht nur etwas, was behindert, sondern es ist sicherlich auch Teil der Leitplanke, an dem man sich ausrichten kann. Und die Aufgabe des CIOs ist, die Compliance nicht aus dem Blick zu verlieren, aber Lösungen anzubieten. Also nicht die Transformation versuchen abzubauen mit dem. Ich sage mal, es gibt bei den Juristen so dieses Begitterspaar zwischen dem Gestaltungsjuristen und dem Verhinderungsjuristen. Und insoweit darf der CIO zumindest auch nicht als Verwaltungsbeamter enden, weil das wird in der öffentlichen, in nicht öffentlichen Hand sozusagen eher sein Karriereende sein.
Ich kann da mal reingehen oder anknüpfen, Thomas. Ich finde das ganz, ganz richtig, was du sagst zu den Juristen. Und das gibt's natürlich in jeder Profession. Und ich schließe auch an bei der Rolle des CIOs. Sie wird immer aktiver und immer weniger reaktiv. Und vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir machen bei uns seit vielen, vielen Jahren schon Workshops zum Thema, wie gestalten wir alles, was wir so in der Digitalisierung tun, sauber, compliant, datenschutzkonform und aber natürlich auch auf unsere eigenen Informationssicherheitsrichtlinien bezogen. Und das ist so ein wiederkehrender Workshop, den wir ganz regelmäßig machen mit allen Protagonisten, die da mit draufschauen. Und wir haben ganz kürzlich, und das ist vielleicht so ein bisschen plakativ dafür, wir haben ganz kürzlich diesen Workshop umbenannt und wir haben gesagt, das ist eigentlich nicht mehr Workshop Datenschutz, Compliance und so weiter, sondern es ist eigentlich ein Enablement-Workshop. Ein Enablement-Workshop für digitale Transformation. Denn nur wenn ich diese Themen richtig im Griff habe, kann ich mich bewegen, kann ich schnell sein, kann ich die Organisation eben auch voranbringen. Erstens, weil nicht irgendwann Regulator oder irgendwie Datenschutzaufsichtsbehörden vor der Tür stehen und einem Strich durch die Rechnung machen. Aber zweitens eben auch, weil das, und viel wichtiger, weil das Verständnis wächst dafür, wie wir es machen können, was wir für Nutzen daraus generieren. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Bild, weg von dem Verhinderer hin zu dem, der gestaltet, der eben enabled, was wir eigentlich alle erreichen wollen. Also Governance wird am Ende zu einem Enabler des Ganzen.
Ja, absolut. Ja, ganz genau. Wie sieht denn das Thema, Thomas hat ja gerade, also nochmal vielen Dank für die Präzisierung. Thomas hat ja gerade auch was zu der Priorisierung schon gesagt. Wie macht ihr das, John, bei euch? Also ihr habt ja auch sicherlich auch einen IT-Regelbetrieb. Wie laufen dann quasi Investitionsentscheidungen auch in einem angespannten Umfeld bei euch ab? Also wo sagt ihr, das priorisieren wir und vielleicht andere Themen priorisieren wir eher vielleicht gerade nicht? Wie ist das bei euch?
Ja, das hat viel von dem klassischen Priorisieren, was wir auch schon über viele Jahre gemacht haben, also wo du auf ROIs guckst und so weiter. Und natürlich ist es so, dass überall auch auf die Kosten geschaut wird und entsprechend auch der Nutzen zu priorisieren ist. Aber ich will mal auch in der Ecke rein, KI ist da ja ein Tick anders, ist ja neuer, ist ja etwas, wo wir auch eine Basis schaffen müssen. Und insofern vielleicht da mal nicht zu beantworten, wo wir Ja sagen, sondern wo wir Nein sagen. Wir sagen da Nein zu Insellösungen, wir sagen Nein zu KI um der KI willen, weil wir am Ende auch als fast 150 Jahre altes Familienunternehmen langfristig die Themen richtig bewegen wollen. Und das heißt eben, die richtigen mittel- und langfristigen Entscheidungen zu treffen. Ist nicht immer einfach, weiß man auch nicht immer vorher. Aber es heißt eben, Nein zu sagen zu solchen Themen, wo man sie macht, weil es nach außen gut aussieht, was ich meine mit KI um der KI willen. Oder Nein sagt zu Dingen, wo ich genau weiß, das ist jetzt irgendwie ein Kompromiss für wenige Monate, Jahre, weil es eigentlich eigentlich Insellösungen sind und weil es nicht auf einer fundierten Architekturentscheidung beispielsweise fundiert.
Ja, kommen wir nachher nochmal drauf. Auch total spannender Punkt. Und ich denke auch, ich sehe bei dem Thema KI auch eine ganz spannende Analogie, gerade auch zu beginnenden Cloud-Transformation, ne, so vor 12, 13 Jahren, ne, wo man auch angefangen hat. Es gab viele Lösungen, gab es kostenfrei. Die Fachbereiche waren da sehr keen. Ne. Es hieß im Grunde auch von den ersten Business Cases, es rechnet sich dann auch schon, ne, weil es wird günstiger durch den Einsatz von Cloud. Die Diskussion hatten wir beim Thema KI gehabt. Und ich denke jetzt auch spätestens so in den letzten 2, 3 Monaten kamen ja immer mehr Meldungen auch von den KI-Anbietern. Microsoft vor kurzem, wir stellen um auf Token. Dann hat man auch gemerkt, wenn denn doch mehr Mitarbeiter, ich kenne es von den Softwareentwicklern, dann doch regelmäßig mit KI programmieren, da kommen dann schon mal pro Woche hohe 5-stellige oder auch 6-stellige Beträge hin. Also das, was ich sagen möchte, neben der Organisation und auch dem Enablement auch das ganze Thema AI Controlling. Auch das ist ja wahrscheinlich die nächsten Jahre eine wichtige Rolle, ne?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das wird immer herausfordernder und deswegen ist eben auch das saubere Aufsetzen der KI-Lösungen so wichtig. Also manchmal hört man natürlich auch die ein oder andere Diskussion, auch durch die Medien geprägt. Wozu brauche ich denn noch, du hast vorhin angesprochen, wozu brauche ich denn noch ein Master Data Management? Macht doch heute alles die KI. Ich kann doch jederzeit fragen und dann greift die in die Dokumente rein und sucht das raus. Ja, dann wird's teuer, ne? Dann das wollen wir vielleicht nicht in allen Unternehmen, dass wir unsere Marge direkt in die USA schicken oder wo auch immer wir die KI-Modelle herbeziehen oder eben sie selber anlernen müssen, dass sie das alles immer hochperformant machen können. Also da steckt noch viel Auftrag an uns drin.
Ja, absolut. Thema Auftrag an uns. Thomas, wir haben auch also unsere CEO-Befragen im Rahmen der Lündong IT-Marktstudie hat auch sehr, sehr klar das Bild gezeichnet, dass die befragten CEOs auch vor allem auch aus eurem Kreis der Meinung sind, beziehungsweise auch beobachten, dass sich die IT derzeit vom klassischen Implementierungs- und Betriebsdienstleister sehr stark zum Orchestrator und zum Plattformbetreiber wandelt. Die beiden Begriffe sind auch nicht neu, aber was ich interessant finde, wie hoch die Zustimmung tatsächlich für diese Rollen sind oder für diese Aufgaben sind. Welche Aufgaben und Rollen ziehen sich dann eigentlich konkret, ne, auf dieses Ziel?
Ja, Mario, ich mache gerade nochmal einen Brückenschlag zum iTech Forum. Das ist also unsere jährliche Veranstaltung. Da war das auch ein Thema und die hatten auch extra Arbeitsgruppen zu genau diesem Thema, wie ändert sich die Rolle des CIOs. Und ich fasse das jetzt mal in meinen Worten zusammen. CIO oder auch CEO ist zukünftig, wenn er Erfolg haben will, der Navigator und Integrator der Digitalisierung. Was bedeutet das für den CIO? Er muss weg aus der Rolle Leiter des Maschinenraums, auch wenn der natürlich wichtig ist, ganz egal, ob intern oder extern primär gemanagt. Was er braucht, ist ein tiefes Geschäftsverständnis. Und er muss delegationsfähig sein, einerseits möglich durch Upskilling im eigenen Team, aber vor allen Dingen durch Enhancement, Enablement anderer Unternehmensbereiche. Insoweit ist er ein treibender Player in crossfunktionalen Teams. Und wir hatten das Thema Compliance schon mal. Natürlich muss er ein Auge drauf haben und es war ganz spannend zu sehen in diesem Workshop. In unterschiedlichen Gruppen wurde das Thema Compliance unterschiedlich gewichtet. Und ich denke, die modernere Version ist die eben, in der Compliance als Gestaltungselement gesehen wird, als Nachhaltigkeitselement und nicht nur als Regelbefolgungselement.
Mhm. Ja, dann gehen wir mal auf die Praxis. John, beobachtest du diesen Wandel auch? Und wenn ja, was hat das eigentlich dann auch für Folgen in der Ausrichtung einer IT-Organisation auf genau diese Rolle? Weil das geht ja schon, letztlich das nächste Buzzword denn doch, Business Partner, aber wirklich quasi auch Business Partner wirklich auch konkret mit Leben gefüllt. Also was bedeutet das für eine Digital- und IT-Organisation?
Also zunächst, ich beobachte das natürlich auch oder ich gestalte das auch, weil ich glaube, dass es alles, also Digitalisierung und KI ist immer weniger Technologiethema auch, aber nicht nur. Es ist nämlich ganz stark ein Transformationsthema und ein Transformationsthema am Ende der gesamten Organisation. Und Insofern kommen zu so ganz klassischen Themen wie Enterprise-Architektur und Identity-Security, solchen Themen, kommt eben genau dieser Transformationsaspekt hinzu. Also die Organisation so zu gestalten, dass sie mit Digitalisierung und KI nicht nur arbeitet, sondern dass es integraler Bestandteil ist. Also dass am Ende die Organisation so aufgebaut ist, dass sie genau diese Technologien in bestmöglichem Maße eben auch nutzen kann. Und insofern glaube ich, es sind die klassischen Skills, die eine Rolle spielen, aber eben ganz viele Skills aus dem Umfeld Transformation und Change, die eine Rolle spielen, und ganz viel auch Steuerung und Entscheidungsfähigkeit, die eine Rolle spielen, die Organisation eben in eine gewisse Richtung dann auch mitzutragen und weiter zu steuern.
Ja, okay, Dankeschön. Dann lassen wir mal das Thema wechseln, machen wir mal einen harten Cut. Digitale Souveränität gehört, glaube ich, in diesem Jahr auch irgendwie in jedes CEO-Setting. Der Markt spricht da teilweise sehr, sehr emotional drüber. Häufig wird die Diskussion in Richtung exterritorialer Zugriff geführt, in Richtung Killswitch. Aber es gibt ja noch weitere Faktoren, die in den digitalen Souveränitätskontext reinziehen, wie Vendor-Login und Sourcing-Strategien und Exit-Strategien oder auch Lizenzkosten. Was sind denn aus eurer Sicht, ich schaue jetzt mal dich mal an, John, wichtige Kriterien, wo man auch als IT-Organisation merkt oder die man auch selber sauber definieren muss, wenn man das Souveränitätsthema konform haben möchte?
Ja, ich bin ja immer ein ganz offener und ehrlicher Typ, und digitale Souveränität ist überhaupt nicht mein Lieblingsthema, und ich erkläre auch gern warum, weil ich glaube, dass es eben gar nicht so sehr primär ein Unternehmensthema ist, sondern eigentlich ein politisches Thema. Und dass wir eigentlich sehr, sehr klare politische Entscheidungen bräuchten, die uns eben digitale Souveränität eigentlich erst ermöglichen könnten. Auf der Unternehmensebene gehen wir dann in eine andere Thematik hinein, weil wir können uns nicht die Welt aus dem Unternehmen heraus anders wünschen, als sie heute ist, sondern da müssen wir dann mit am Ende einem unserer Kernthemen als Risikomanager rangehen, nämlich risikobasiert zu betrachten, wie verbessere ich, und ich sage jetzt mal bewusst nicht Souveränität, sondern wie verbessere ich meine Steuerungsfähigkeit, meine Entscheidungsfähigkeit, wie bin ich nicht komplett gebunden an einzelne Vendoren. Und wir wissen alle, dass da immer eine sehr starke Bindung zu vielen eben in der heutigen Welt eben sich nicht vermeiden lässt. Und ich würde insofern dafür werben, dass Unternehmen digitale Souveränität nicht dogmatisch betrachten. Es geht nämlich gar nicht meiner Meinung nach, sondern risikobasiert und in die Risiken hineingehen und ihren Souveränitätsgrad vielleicht verbessern. Klar, ich kann über Exit-Fähigkeit nachdenken, ich kann das vertraglich aufsetzen, ich muss architektonisch da richtig rangehen, und das hilft alles. Noch schöner wäre es natürlich auch, wenn es uns gelänge, eben als am Ende als europäischer Raum gewisse Souveränität auch für die Unternehmen noch leichter zu machen. Ich glaube, maximale Kontrolle ist, wenn überhaupt möglich, extrem teuer und wirtschaftlich dann nicht sinnvoll, angstgetrieben. Das sollte man nicht machen, sondern sollte da sehr risikobasiert reingehen und Kontrolle da kaufen, wo das Risiko es eben rechtfertigt.
Ja, absolut. Und das Thema digitale Souveränität, jetzt schaue ich mal den Thomas an, wird zwar seit ein, zwei Jahren sehr heiß diskutiert, aber es ist ja im Grunde ja kein neues Thema. Also wir hatten ja die Souveränitätsthematik ja im Grunde ja auch schon, also spätestens seit Beginn der Cloud-Transformation. Wir haben sie aber auch schon vor der Cloud, weil auch mit On-Premise-Systemen kann man ja in Abhängigkeitsverhältnisse reinlaufen, wenn wir mal die Abhängigkeitsverhältnisse auch mal als unter Souveränität packen, ne?
Na, natürlich ist digitale Souveränität eigentlich kein neues Thema, denn wir haben Abhängigkeiten von Komponentenlieferanten gehabt. Wir haben die Thematik gehabt, Huawei in 5G-Netzen, ja, nein. Aber auch die amerikanischen Komponenten und im Netzwerk ist ein Thema. Wie John schon richtig sagt, es gibt natürlich eigentlich eine Anforderung, das auch auf politischer Ebene zu adressieren. Was neu ist, ist sozusagen, die geopolitischen Bedrohungen sind plötzlich viel präsenter geworden. Und damit ist die Diskussion da, und insoweit, wir reden hier über ein Risikoassessment. Und wie wir das ja eigentlich in normalen Unternehmen für die Supply Chain auch machen, reden wir hier über die IT-Lieferkette. Und da muss ich mich fragen, was ist tolerabel und was nicht? Und deshalb Aufgabe des CIOs ist, zu analysieren, welche Geschäftsprozesse zusammen mit den Unternehmen natürlich, welche Geschäftsprozesse haben welche Kritikalität und wie ist die Abhängigkeit von IT-Lösungen dieser Prozesse? Und die wird natürlich immer größer. Wie sehen wir das Risiko? Was sind wir bereit zu tolerieren? Beziehungsweise was müssen wir mitigieren? Und wenn ja, mit welchen Mitteln? Und natürlich ganz fair auch mit welchen gegebenenfalls erhöhten Kosten? Noch ein ganz wichtiges Thema auch im Rahmen KI ist natürlich, wie schützen wir unser Critical Intellectual Property? Das sind die Fragen, die auf den Tisch müssen. Und es gibt keine One-Size-Fits-All-Antwort. Es gibt Unternehmen, die sind wirklich bedroht oder sagen wir Unternehmen, Organisationen, dass sie als sozusagen Organisation non grata erklärt werden und da wird dann der Stöpsel gezogen. Die müssen anders rangehen als andere Unternehmen. Insoweit ist das eine Sache, die jedes Unternehmen tun muss. Und eigentlich ist das im normalen Risikoassessment schon immer ein Thema gewesen, nur jetzt ist es viel prominenter.
Sollte, ne? Also will jetzt gar nicht hier so hier ein Deep Dive hier reinmachen, ne? Aber wir fragen ja in unterschiedlichen Studien das Thema auch immer ab, ne? Und wenn man halt mal die letzten Jahre mal so reingefragt hat, habt ihr eigentlich Exit-Strategien, kam mir da eigentlich über 40% der Unternehmen nicht drüber hinweg, die sagen, wir haben so Exit-Strategien mal entwickelt, ne? Und das ganze Thema IT-Sourcing war die letzten Jahre schon sehr stark auf Lieferantenauswahl, Verhandlungen ausgerichtet. Vielleicht noch, in welchen Shoring-Regionen ich beschaffe. Ne? Aber genau diese Abhängigkeitsdebatten oder Themen, ne, die kommen jetzt auch zurecht in die Sourcing-Strategien, ne, wo ja auch ein CIO oder auch die IT für verantwortlich ist. Wenn wir jetzt über KI reden, im letzten Block, tatsächlich nicht nur die IT, sondern auch sehr stark auch das Business. Weil dann geht es nämlich auch, ihr habt es auch genau richtig gesagt, es geht eigentlich weniger um die Frage, welche Technologie ich source, sondern wie behalte ich die Kontrolle über meine kritischen Geschäftsprozesse. Das ist ja dann schon auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Und John, zum Thema KI, wo steht ihr denn? Ihr habt ja einige Initiativen, aber vielleicht gibst du mal nochmal so ein, zwei Beispiele, wo ihr KI vielleicht auch schon flächendeckender nutzt.
Ja. Wir haben KI sehr schnell zu einem sehr strategischen Thema gemacht. Und ich springe mal nochmal einmal zurück zu dem Thema Sourcing. Am Ende ist es nicht nur Souveränität oder Steuerbarkeit, die in Sourcing-Strategien rein muss, sondern die in die gesamte Digitalisierungsstrategie rein muss. Und weil am Ende habe ich vielleicht einen ERP-Lieferanten gewählt und der sitzt nun in den USA und nun kriegen wir wieder Probleme mit der DSGVO oder mit anderen Themen. No, da haben wir alles schon gesehen. Und die Fragestellung ist ja, bin ich dann handlungsfähig? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen und so weiter? Und ich glaube, KI ist genauso ein Thema, jetzt diese Entscheidungen zu treffen. Und wir haben es deswegen sehr, sehr früh zu einem sehr stark strategischen Thema gemacht, um auch deine Frage zu beantworten, zu einem sehr stark strategischen Thema gemacht und haben natürlich auch, wie alle, geschaut, welche Use Cases haben wir, wo versprechen wir uns am meisten von, was kann KI heute schon, was glauben wir, was KI in 2-3 Jahren eben auch kann. Und am Ende ist es dasselbe wie in der Digitalisierung. KI wirkt eben auch auf unterschiedlichen Ebenen auf Organisationen. Als irgendwie Chatbot oder Copilot oder whatever, den ich ganz täglich nutze und der meine persönliche Effizienz verbessert. Als zweites Thema prozessintegrierte Unterstützung. Am Ende das, was wir mit allen möglichen IT-prozessbasierten Systemen schon seit vielen, vielen Jahren machen, eben nochmal anders. Das verändert KI. Und da gibt es aus meiner Sicht auch zwei Untergruppen. Das eine ist so die Fragestellung, wo kann ich KI heute in meine bestehenden Prozesse einbauen? Das machen heute ganz viele und wir natürlich auch. Und an der anderen Stelle aber viel spannender, wo muss ich meine Prozesse umbauen oder wo kann ich meine Prozesse umbauen, dadurch, dass heute andere Technologie verfügbar ist. Also wir sprechen über eine wirtschaftliche Transformation und wenn man da mal zurückschaut, früher haben die Menschen ihre Fabriken um irgendwie die Dampfmaschine drumherum gebaut und haben dann gesagt, so muss der Ablauf sein. Und dann haben sie irgendwann verstanden, kann ich aber auch ganz anders gestalten jetzt. Weil jetzt habe ich ja die Technologie und jetzt ist ja irgendwie auf einmal Elektrizität verfügbar und ich kann irgendwie, muss nicht mehr alles, ich kenne mich da nicht so aus, also aber um die Kurbelwelle der Dampfmaschine rumgestalten und so weiter. Und das ist das, was in der KI jetzt auch passieren wird. Wir fangen an, unsere Prozesse neu zu denken, weil die Technologie verfügbar ist, weil sie da ist. So wie wahrscheinlich jeder, der irgendwie auf dem Smartphone was schreiben will, eigentlich heute diktiert, und schon haben wir einen ganz anderen Ablauf, der damit reinspielt. Ganz kleines Beispiel, aber ihr versteht, was ich
meine. Naja, und um in diesem Bild zu bleiben, dann kam ja dann auch in den 20er Jahren dann des letzten Jahrhunderts dann auch das Thema der nach diesem Übergang von der Agrarwirtschaft in die Industrie, ne, dann auch durch Fortran auch die Massenproduktion, was ja sowas dann auch ist wie Automatisierung, was ja heute Agentic AI oder die Multiagenten heißt, ne? Das heißt, das muss man ja schon auch trennen, ne? Also dieser Übergang, ne, von der Digitalisierung zu digitalisierten Prozessen, ne, und dann auch die Intelligenz dort noch einzubetten. Und das erfordert ja auch ein massives Reskilling. Ich würde sogar gar nicht mal sagen, dass wir da deutlich weniger weniger Menschen in total brauchen, ne? Aber wir brauchen natürlich andere Skills. So, und auch generell, es werden sich auch neue Arbeitsfelder und Berufsfelder auch entwickeln.
Ganz genau so. Also die Menschen, die heute in einem gewissen Prozess unterwegs sind, werden andere Skills brauchen, um diesen Prozess zu unterstützen oder Arbeit da drin zu machen. Und aber auch das muss alles gestaltet werden. Auch, wir haben viel schon über Architektur und Governance und solche Themen gesprochen. Das sind ja auch Skills, die da überall eine Rolle spielen und auch Enabler für KI sein müssen. Und um es aber vollständig zu machen, der dritte Bereich ist logischerweise die Disruption. Da, wo KI eben auch ganz andere neue Geschäftsmodelle möglich macht oder Geschäftsfelder besetzbar macht, die gewisse Unternehmen bisher eben nicht besetzen konnten. So wie wir auch über Digitalisierung schon in diesen drei Feldern. Persönliche Unterstützung, Prozess integriert und aber auch Disruption, ganz andere Geschäftsmodelle eben auch nachgedacht haben. So sehe ich heute auch KI. Und wir versuchen in all diesen Bereichen unterwegs zu sein. Und in all diesen Bereichen eben Themen auch voranzubringen. Und einiges geht natürlich schneller, sind low-hanging fruits, und anderes braucht dann natürlich auch ein paar Monate, ehe man dann Erfolge und Früchte erntet.
Ja, dann nochmal eine Nachfrage, weil du es vorhin auch angesprochen hast, John, das organisatorische Thema. Also wir sprechen ja auch mal schon seitdem ich im Analysten Business bin über Silos. Unser Unternehmenskunde kann das Wort schon nicht mehr hören, weil ich es irgendwann mal inflationär benutzt habe, ja. Aber ich glaube, jetzt wird es so langsam auch wirklich massiver. Jetzt redet ja wirklich irgendwie auch jeder neue Buzzword über diese organisatorischen Silos, ne? Aber mal auf der Seite, diese Funktionsübergreifbarkeit, ne? Also wenn wir über Daten reden, die von einzelnen Prozessen übertragen werden müssen. Das ist ja auch eine organisatorische Frage. Da sind wir auch ganz schnell bei Führungskräften, bei Incentivierungsmodellen, ne, bei wie man Abteilungen auch zusammenschneidet. Auch ein Enablement-Thema, ne? Das eine ist ja, wie sich Arbeitsweisen verändern, ne, der einzelne Mitarbeiter, aber das andere ist ja, wie eine Organisation, ne, sich, wahrscheinlich geht es mehr in Richtung Schwarmorganisation noch, ne? Das ist auch noch so ein.
Ja, ich glaube, man darf sich eben nicht vormachen, dass eine Transformation keine Transformation ist, sondern man muss ehrlich zu sich selbst sein und akzeptieren, dass eine Transformation eben bedeutet, ganz vieles im Unternehmen anzupacken. Und du sprichst einige dieser Themen an. Da werden neue Incentivierungsmodelle daherkommen, da werden neue Skills daherkommen. Wir gehen mit unserer unternehmenseigenen Akademie da sehr stark auf das Thema und unterstützen und schaffen neue Skillsets eben auch. Und das heißt aber auch, Strukturen und Abläufe im Unternehmen grundsätzlich zu hinterfragen, bin ich fest von überzeugt.
Ja, dankeschön. Thomas, dir gebührt die Abschlussfrage. Wir hatten nochmal das Thema Skill, hatten wir jetzt gerade schon auch drüber gesprochen, auf Unternehmensseite. Es verändern sich aber natürlich auch in diesem ganzen Kontext Plattformbetreiber, Integrationspartner, mehr Künstliche Intelligenz, mehr Agenten, die auch orchestriert werden. Wir müssen ja auch die Anforderungen der Unternehmen an ihre Dienstleistungspartner. Mal aus deiner Sicht, auch aus deiner Erfahrung, was müssen denn IT-Dienstleister heute und auch morgen liefern, um eigentlich in diesem ganzen Kontext und mit diesen ganzen Entwicklungen auch künftig relevant zu bleiben?
Ja, ich sehe da, Mario, einen gewissen Spagat. Einerseits wird es einen Markt geben, wo Dienstleister gefragt werden, die End-to-End-Fähigkeiten haben, die nicht nur punktuell reingehen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir auch Dienstleister brauchen, die sich sehr flexibel in die IT-Lieferkette des Kunden einfassen, die eben bereit sind, sozusagen genau da reinzugehen, wo der Kunde eben ein Gap hat. Und das natürlich, okay, idealerweise mit einer Unterstützung in Richtung digitale Souveränität, ja, also nicht neue Abhängigkeiten schaffen. Auf der nächsten Ebene nach oben, denke ich, ist das Thema, dass die Dienstleister heute eine überzeugende Story bringen müssen, was der Business Benefit von IT-Lösungen oder von Transformationen tatsächlich ist. Und das könnte er unterstützen, und das ist sicherlich etwas, was noch wenig verbreitet ist, mit neuen Vertragsmodellen, die zum Beispiel ergebnisorientiert sind. Aber da sind wir mal sehr gespannt, wie sich das in diese Richtung entwickelt wird. Das ist ja ein nicht triviales Thema, ist auch nicht völlig neu. Aber in der Praxis war es eben offensichtlich so schwierig, dass es sich nicht durchgesetzt hat.
Die Metriken, ne?
Ist halt schwer. Aber absolut, die Metriken. Aber gerade dieses Thema KI schafft sozusagen eigentlich einen neuen Anreiz dafür. Also, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Jedenfalls auch auf der Dienstleisterseite wird Änderungsbedarf sein. Die können auch nicht einfach so weitermachen.
Vielen Dank und schon mal ein kleiner Spoiler auch. Die Antwort auf die letzte Frage und auch auf das, was Thomas gerade gesagt hat, wird die kommende IT-Lündung, IT-Marktstudie liefern. Da verändert sich nämlich gerade schon in den Strukturen des Marktes einiges. Da könnten wir aber jetzt noch einen zweiten Podcast mit dranhängen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Habe mich total gefreut, war ein super spannendes Gespräch. Die Lündung-Studie, wie gesagt, mit den korrespondierenden Zahlen, Daten, Fakten wird Ende Juli, Anfang August veröffentlicht. Fand es total kurzweilig, waren tolle Perspektiven von euch. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat euch hoffentlich genauso viel Spaß gemacht wie mir. Jetzt müsst ihr eigentlich sowieso Ja sagen, ne? Was anderes gibt's gar nicht.
Absolut. Ja. Aber manchmal fällt Ja sagen leichter als in anderen Fällen. In diesem Fall hat es Spaß gemacht.
Ja, sehr gut. Dann vielen Dank. Heute ist Montag. Dann habt noch einen guten Start in die Woche und bis bald.
Vielen Dank,
André. Ja, bis bald. Dito. Ciao, ciao.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.